Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt auch mit auf unsere Lernreise With People for People. Ja, hallo.
Einen schönen guten Abend.
Guten Abend. Wie, du bist gerade eingeschlafen?
Das ist ja gemein. Das Vorgeplänkel hier eiskalt ausgenutzt. Ja, du, ich bin schon ein bisschen länger wach einfach. Und dann kam das irgendwie, dann hatte ich so ein Nachmittagstief, das habe ich überwunden. Und dann war jetzt so ein Abendtief, als ich Kinder ins Bett gebracht habe.
Okay.
Und wenn du dann so im dunklen Raum manchmal sitzt, dann nickst du halt weg. Kennen, glaube ich, viele.
Das kenne ich auch sehr gut. Allerdings habe ich heute an unserem Sonntag das gemacht, was man sonntags machen muss. Nämlich nichts. Wir haben auf der Couch gelegen, gelesen. Alle haben gelesen, außer der ganz Kleine. Der war ein richtiger Rowdy heute. Der hat alle genervt. Der kam an, hat gezwickt, hat geschrien, hat sich auf alle draufgelegt, hat die Bücher umgeblättert, als die mal unbeaufsichtigt da lagen.
Wenn ihr so ein lahmer Haufen seid, der da nur rumliegt, ne, da ist ja keine Action für den.
Genau. Also Mubina war mit den beiden Großen heute auf den Basketballspielen. Die haben beide Spiele gehabt, haben beide auf die Mütze bekommen, waren also geknickt. Und ich war mit dem Kleinen zu Hause. Und Mubina sagte noch so, hey, geh mit dem Kleinen am besten raus, sonst ist er heute Abend aufgedreht. Was habe ich gemacht? Ich habe noch ein paar Hausmeistertätigkeiten zu tun gehabt zu Hause, habe die gemacht und war dann nicht draußen und das hat sich dann heute Abend bitter gerecht.
Ja du, ich war heute Morgen, weil das gerade erwähnt, auch beim ersten Basketballspiel meines Großen sein sollen, Ligaspiel. Und dann fahren wir dann morgens hin nach Polling. Polling heißt das so? Ja, ich glaube schon. Hier mitten im Nirgendwo. Suchen erstmal die Halle verzweifelt, weil das so eine Mini-Misthalle war. Stehen davor, tut sich nichts, kommt keiner.
Nein, Halle zu?
Ist ja gar nicht falsche Halle, aber der Ort, der hat ungefähr 300 Einwohner, der kann ja nicht zwei Hallen haben, das geht ja nicht. Hab dann gegoogelt, gibt noch ein Polling irgendwo in Norddeutschland, aber das kann es auch nicht sein. Stellte sich raus, dass wir noch nicht in der WhatsApp-Gruppe sind und das Spiel abgesagt wurde. Kurzfristig.
Nein.
Schön früh unterwegs heute Morgen und stehen davor und ich hatte echt auch Bock, einfach ein bisschen was zu gucken und vielleicht auch den einen oder anderen Wurf selber zu nehmen, aber keine Chance. Ne? Da war natürlich der Noah extrem geknickt, dass er sein erstes Spiel nicht quasi daran teilnehmen konnte.
Oh nein. Habt ihr wenigstens was Gutes in Polling gemacht? Oder konnte man nichts machen?
Ich weiß nicht, was der machen kann. Das war ein großes Kloster, ist da. Das hat die ganze Zeit gebimmelt, weil der Gottesdienst war, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es sonst noch viele Highlights gibt in Polling, aber vielleicht vertue ich mich jetzt hier. Nee, wir sind dann wieder auf den Rückweg gegangen und dann haben wir noch ein bisschen Zeit verbracht, was ein bisschen Computerspielen und ein bisschen rumgefahren und das war dann schon wieder okay.
Also falls irgendwer hier zuhört, der oder die in Polling wohnt, seid gegrüßt.
Ja, genau, haben wir wahrscheinlich einen Zuhörer weniger jetzt.
Ja. Naja, ist Reality über Polling. Komm, erzähl mal, worüber wollten wir denn heute sprechen? Du hast mich die Tage mal angeschrieben und hattest eine Idee, nicht nur für eine Episode, sondern du hattest grundsätzlich eine Idee zu einer Serie.
Ja, genau. Ich hatte eine Serie aufgestellt, weil ich mich auch ein wenig besser koordinieren wollte, was meine Präsenz sowohl in Social Media, aber so in Media angeht. Und habe dann mal reflektiert, was mache ich denn eigentlich gerade so? Woran arbeite ich? Was interessiert mich auch privat? Und ich habe dann eine Serie aufgesetzt, die mich sowohl was Thema Leadership angeht bewegt, als auch dann immer wieder geschaut, was sind Vergleiche, weil wir sind ja basketballmäßig unterwegs und es hat mich interessiert, dass ich jetzt einige Dokus geschaut habe oder immer mal wieder beim Rudern schaue ich ja meistens so Videos über irgendwelche Basketballhistorie. Und dann denke ich mir, hey, das ist ja genial, ja. Also das kannst du so gut auf Leadership ummünzen und habe dann mal zusammengestellt, was mich am meisten interessiert. Und nicht nur Basketball, auch andere Sportarten. Und da kamen eben ein paar raus, ja. Und die kann man schön in eine Sequenz eigentlich auch setzen. Insofern wird dann demnächst für mich so eine kleine Postreihe losgehen, wo ich auch die Leserschaft mitnehmen will, was das angeht. Und dachte mir, hey, das sind ja auch gute Themen eigentlich für uns hier. Das ist vielleicht ein bisschen anderer Kern oder der Kern mag der gleiche sein, anderer Ausprägung. Aber warum denn nicht? Es ist ja auch spannend zu sehen, was wir daraus machen im Vergleich zu dem, was ich alleine da hintipple als Post.
Ja, perfekt. Und das erste Thema, das du vorgeschlagen hast, hat eingeleuchtet, dass das ein gutes Thema ist und dass das ein wertstiftendes Thema sein kann für unsere Zuhörer. Und du kannst es gleich auflösen, wenn du magst.
Ja, wir haben uns jetzt für Beyond the Binary entschieden, richtig?
Beyond the Binary, the hidden third option. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Fairerweise, das erste Thema wäre noch ein anderes gewesen, aber das lässt sich hier podcastmäßig so schlecht einschalten. Da geht es um, was leere Büros ausmachen und wie man sie wieder füllen kann. Also Restrukturierung bei dem anderen Mitarbeiterabbau ist ja gang und gäbe momentan leider. Aber es gibt auch genügend Unternehmen, die aufbauen. Ja, und das, wenn man das schön im Einklang hat, dann gibt sich vielleicht dadurch eine schöne Resonanz letztendlich. Aber gut, Beyond the Binary war dann das zweite. Und wir kamen drauf, weil das, woran wir gerade arbeiten, an einer Lösung, die letztendlich mehrere Optionen immer vorsehen. Es geht um schwierige Personalentscheidungen und häufig geht es dann, wenn du dir so oberflächlich reinschaust, geht es darum, ich habe einen Mitarbeiter, der nicht leistet, bleibt er drin oder geht er raus? Ja, und das ist so die binäre Denkweise. Du kannst im Grunde bei ganz vielen Themen immer wieder sagen, was mache ich, ja oder nein? Ja, wenn ich ein Budgetthema habe, halte ich das Budget oder überziehe ich das? Und im Grunde gibt es bei allen Themen immer einen dritten Weg. Ja, das ist der vielleicht so ein bisschen Out-of-the-Box-Weg, den wir es auch nennen könnten. Und das fand ich mal ganz spannend, das von ein paar Perspektiven zu beleuchten, wo man eigentlich denken mag, es gibt nur zwei, oder das sind doch die offensichtlichen zwei, entweder so oder so. Wenn du mal ein bisschen nachdenkst, gibt es meistens eine kreative dritte Möglichkeit, die nicht Kompromiss heißt, sondern die was Neues aufmacht.
In der Vorbereitung auf diese Episode habe ich mich gefragt, warum arbeiten denn Menschen oft mit zwei Optionen? Und die Antwort darauf ist, das hat der Charles Duhigg in seinem Buch The Power of Habits beschrieben. Der Mensch, der versucht, sein Hirn immer so effizient wie möglich zu betreiben, weil das Gehirn verwendet ja ziemlich viel Energie oder verbraucht viel Energie. Und da gab es ein Experiment mit Mäusen in einem Labyrinth. Und diese Mäuse werden sozusagen losgelassen, in diesem Labyrinth erstmalig Schokolade zu finden. Und beim ersten Mal suchen sind deren Hirne sehr, sehr aktiv, weil die halt verschiedene Möglichkeiten ausloten und berechnen, wo die Schokolade denn sein könnte. Und die Mäuse werden immer wieder in weiteren Iterationen im Labyrinth losgelassen. Die Schokolade ist immer am selben Ort. Was passiert dann? Irgendwann nach dem zweiten, dritten Mal wissen die Mäuse den Weg. Und was man herausfindet, ist, dass das Hirn dann beim dritten, vierten Mal in so eine Art entspannten Modus reingeht. Das nennt man Chunking, so eine Art Autopilot. Und ich glaube, bei Entscheidungen, die wir treffen müssen, haben wir auch häufig dieses Chunking im Kopf, dass wir nämlich die Entscheidung vereinfachen wollen, indem wir die Optionen, die wir haben, auch sozusagen so weit wie möglich simplifizieren. Und so entstehen oft dann diese binären Entscheidungen.
Ja, ist spannend. Und das habe ich auch mal gelernt beim Thema Diversity war es, glaube ich, wo ich schon mal darüber erzählt habe, dass du eigentlich das Gehirn versucht, immer den kürzesten Weg zu gehen. Und das ist meistens der Weg, den du vermeintlich kennst. Und dann hast du vielleicht noch eine Option im Kopf und mehr gibt der Kopf da nicht her.
Wobei ich sagen muss, also ich würde auch gerne eine Lanze brechen für binäre Entscheidungen. Also bevor wir über die Alternative sprechen, ja, binäre Entscheidungen können manchmal auch gut sein. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ich investiere in ein neues Produkt im Unternehmen oder ich mache eine Restrukturierung, dann mach das richtig, also nicht halb. Das besprechen wir ja auch oft, dass wir sagen, manchmal sind Kompromisse auch faule Kompromisse, weil man dann alle zufriedenstellen will und am Ende niemand zufrieden ist.
Das Thema dabei ist, da geht es mir nicht so sehr um das Binäre, sondern um eine Entscheidung zu treffen und diese dann durchzuhalten. Ne? Ob das denn jetzt eine von drei Optionen waren oder von zweien, weiß ich gar nicht. Aber je mehr Optionen du hast, umso mehr verwässert vielleicht auch dein Weg, den du gehst. Insofern, das kann ich schon nachvollziehen. Wenn du 15 Optionen auf dem Tisch hast, dann sind die Leute gelähmt. Ja? Also wenn das Gehirn im Grunde genommen nur zwei oder drei verarbeiten kann und du hast zu viele, das kennst ja auch, wenn du so die Menükarte siehst und da sind dann 358 Gerichte drauf und denkst halt, ja. Was ist der Unterschied überhaupt? Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr und dann nimmst du dann doch wieder deinen Schnitzel mit Pommes oder keine Ahnung was. Also manchmal ist die Vielfalt der Feind der effektiven Ausführung.
Absolut. Bei 358 Menüoptionen hätte ich einen Trick im Angebot, das habe ich auch mal gelesen. du musst einfach deine eigenen Kriterien dir vor Augen halten. Zum Beispiel, ich will, dass es vegetarisch ist, ich will, dass es nicht zu schwer ist, ich will, dass das zum Beispiel, was weiß ich, Champignons drin hat. Und das erste Gericht, das diese Kriterien erfüllt, das musst du einfach nehmen und dann die Karte zumachen. Das ist offenbar Best Practice, was funktioniert. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal wiederholen, was ich jetzt von dir eben gelernt habe. Also du sagst ja letzten Endes, es ist wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Dieses Entscheidung treffen ist besser als keine zu treffen. Darüber haben wir auch oft gesprochen, ne? Und mutig zu sein, weil die wenigsten Entscheidungen sind irreversibel. Aber hier sprechen wir ja heute über die Frage, was ist eigentlich der Standard, wenn man Optionen diskutiert, im Business oder auch privat. Das sind ja meistens zwei Optionen. Und wir haben gerade diskutiert, dass wir offenbar von unserem Hirn so denken, damit wir eine Entscheidungsfindung leichter machen können. Und häufig ist es so, dass ja dann aber nicht in diesem Entweder oder das Richtige drin ist, sondern vielleicht in der Philosophie auch genannten dritten Weg, ja. Also etwas, was zwischen zwei Extremen ist. Gefällt dir diese Episode?
Dann abonniere doch gerne unseren Podcast. Da kommen jetzt ja vielleicht die ersten Sportideen auf. Ich möchte noch nicht auf unseren Phil Jackson reingehen, aber allein schon, wenn du mal normal Basketball denkst, ja, was, wenn du einen Ball hast, was machst du? Du kannst passen oder du kannst werfen. Aber du kannst ja auch dribbeln. Oder du kannst warten einfach richtig. Nur. Ja, auch mal abwarten. In dem Fall ist das ja auch eine bewusste Entscheidung. Also du hast ja eine Vielfalt von Optionen. Und was ich sehe, ist, wenn du über Menschen sprichst, die einen hohen Basketball-IQ haben, dann schöpfen die mehr diese Optionen aus. Dann ist es eben nicht diese Handlung im Effekt, ich kriege den Ball, jemand stürmt auf mich zu und was mache ich? Ja, ich mache den Move an dem vorbei, immer. Und da gibt es nur eine schöne Geschichte, die ich jetzt gehört habe, von Kevin Garnett und Michael Jordan mal wieder. Die sind sich ein bisschen an die Haare gekommen, gerade als Kevin Garnett gerade so angefangen hat. Mit 18 ist er in die NBA gekommen. Auch das Spiel, ich glaube, das erste Spiel aufeinandertreffen von denen. Da ging es dann auch darum, Kevin Garnett hat Michael Jordan beobachtet, wie er dribbelt, dreimal links, dreimal rechts und dann zieht er vorbei. Und dann hat er das gesehen und hat gegen ihn verteidigt und hat ihn noch glatt gestealt, hat an den Ball weggenommen, Michael Jordan. Hat gedacht, ha, jetzt habe ich ihn erkannt, ich kenne sein Muster. Ja, und beim nächsten Angriff dachte er, ich kenne das Muster und dann dribbelt er dreimal links und tschipp, ist an der anderen Seite vorbei. Also Michael Jordan konnte dann das schon sehr stark sehen. Aber will damit sagen, Muster erkennen ist gut und schön, aber du musst dich auch wieder neu drauf einlassen. Das ist nicht, weil du einmal ein Muster erkannt hast oder glaubst zu erkennen, dass es dann das ist, das immer funktioniert. Und da möchte ich im Grunde genommen hin, wenn du mehrere Optionen hast oder dein Muster mag sein, ich entscheide zwischen A und B, dann hilft es manchmal zu sagen, naja, lass doch mal eine Schleife mehr drehen und die Option C mal beleuchten.
Ja, total. Also ich denke immer bei Optionen an eine Verhandlung. An eine Verhandlung für den Kauf von irgendwas zum Beispiel, ja. Und ich habe das schon öfter erlebt, dass dann zwei Optionen auf dem Tisch sind, ne? Vielleicht auch in einer E-Mail formuliert oder in einer Nachricht formuliert. Und ich habe beobachtet, dass die Menschen immer neugierig sind, wenn man sagt, ich habe noch eine dritte Option. Du lachst, ne? Also das ist irgendwie, weiß nicht, ob das irgendwas Natürliches ist in uns, dass man dann neugierig wird. Aber das klingt so, als hätte man sich Gedanken gemacht und irgendwie was vorbereitet, so eine Art Überraschung, ja? Und ich glaube, oft ist dieses Dritte so ein bisschen charmant, weil das sozusagen weiterdenkt. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht so dieses plumpe, binäre Ja oder Nein, sondern das ist so dieses Ja, Nein, Vielleicht irgendwie. Dieses Vielleicht ist irgendwie interessant, weil das ist dann so out of the box irgendwie.
Du hast ein Beispiel gerade aus deinem Business-Kontext, wo du mal die dritte Option überraschenderweise gezogen hast oder eine aufmachst?
Ja, ich habe eine Option. Also ich hatte mal vor Jahren einen Mitarbeiter, und meine Führungskräfte wollten sich von diesem Mitarbeiter trennen. Und die haben gesagt, ja oder nein. Also willst du das jetzt machen oder willst du dich nicht trennen und willst du weitermachen? Und ich habe dann gemeint, hey, also wenn wir sagen nein und der missfällt euch und mir weiterhin, ist auch nicht gut. Wenn wir sagen ja, dann haben wir vielleicht der Kultur in der Firma geschadet. Vielleicht wird die Trennung auch nicht so gut. Wie wäre es denn, wenn wir einen dritten Weg wählen und sagen, ich setze mich mit dem hin, nehmen mir einen Coach an die Seite und wir besprechen einfach Probleme, die ihr und ich mit ihm haben. Und dann machen wir eine Art Learning Plan oder wir machen einen Plan über 3 oder 6 Monate und sagen, hey, wir haben hier ein paar Themen mit dir und wir wollen diese Themen lösen. Aber wenn die nicht gelöst sind, dann müssen wir über eine Trennung sprechen. Und ich fand, das war eigentlich in diesem Fall kein fauler Kompromiss, sondern es war eigentlich das Ausschließen der negativen Seiten der ursprünglichen beiden Ideen. Und insofern eigentlich ein super Kompromiss.
Also jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe dich jetzt nicht darauf gedrillt, das zu sagen. Wir sprechen uns manchmal ab, manchmal aber auch nicht, weil das natürlich perfekt passt auf dem, was wir gerade hier beruflich machen. Eine Lösung, das zeige ich dir nachher mal eine Demo, weil genau das Thema ja ist, wo es geht. Aber jetzt mal davon abgesehen, ja, ich glaube, genau das ist das, ne? Ja oder nein? Nein, oder es ist ja gar nicht vielleicht, was du da gemacht hast, sondern es ist eine neue Herangehensweise, die vielleicht dann nochmal ganz andere Handlungsstränge aufbringt. Und da komme ich jetzt doch nochmal auf die Triangle Offense von den Chicago Bulls oder generell auch im Basketball bekannt, weil es eines der Dinge, die damit ja einhergeht, also ein Spielsystem, ist ja, dass es nicht immer nur einer der beiden Superstars den Ball bekommt und abschließt, ja, sondern im Grunde genommen bei den Chicago Bulls war ja eigentlich Michael Jordan der Go-To-Guy und der hat den Ball bekommen und hat den reingemacht. Und dann gab es noch Scottie Pippen, der hat auch noch einen Ball bekommen, hat den auch reingemacht. So, aber wenn es heiß herging, war ja das genau der Trick. Ja, normalerweise alle stellen sich darauf ein, dass die beiden den Ball bekommen und dann kommt auf einmal Steve Kerr und der bekommt den Ball und haut das Ding rein. Fairerweise hat er das Ding nur reingehauen, weil er Schiss vor Michael Jordan hatte, hat er mal zugegeben, ja, sein Mitspieler. Aber egal, dieses System war so aufgestellt, dass du immer eine dritte Option hattest, die vielleicht nicht die gängigste war oder die naheliegendste, aber systemisch so angelegt, dass die beiden, also in dem Fall das Pippen und Jordan, auch immer einen Ausweg hatten und dann den Druck von sich gar nicht so stark gefühlt haben. Merkel Jordan wäre es wahrscheinlich egal gewesen, mit Druck ist da sein zweiter Vorname, aber bei anderen ist das, glaube ich, auch nochmal ein hilfreiches Element.
Finde ich cool. Ich erinnere mich da an diese Ansprache von Kerr, als die an irgendeiner Uni waren, glaube ich, da saß ja die ganze Bulls-Mannschaft, saß er dann da und dann hat irgendjemand gefragt, hier, Mr. Kerr, wie war das damals, als sie den Winning Point gemacht haben? Und da hat er dann geantwortet, ja, ich habe den Ball bekommen und ich wusste in dem Moment, Michael hat Angst, ne? Der kommt mit dem Druck nicht klar und ich habe dann, I had his back. Also ich habe dann mich gekümmert darum. Ne? Alle lachen sich kaputt. Es ist natürlich cool, auch damit so umzugehen. Ja,
vor allen Dingen, wenn der Mitspieler dich vorher auch geschlagen hat im Training. Kennst du die Geschichte auch eigentlich?
Nee,
ja,
nee
was? Ein andermal, ja, da gibt's when Michael Jordan punched me in the eye. Ne? Aber
ach so, ah ja, doch, 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 da kommt was. Ja, ich erinnere mich. Lass uns mal ganz kurz, ich habe eine Idee, lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, ganz, ganz praktisch. Kennst du Beispiele aus deinem Leben oder aus dem Leben anderer, wo der unerwartete Plan C dann doch eine sehr, sehr gute Idee war oder eigentlich die beste Option war?
Ein Beispiel, was ich herangezogen habe oder wo ich mich ertappt habe, dass das eine dritte Option eigentlich war, die ich damals gar nicht so sehr forciert hatte, aber es kam einfach so. Und da ging es darum, als ich Personalleitung übernommen hatte vom Standort her und wir hatten ein Team, das super funktioniert hat und letztendlich, wir haben ja bei Roche, gab es zwei Divisionen am Standort, Pharma und Diagnostik. Die waren etwas unterschiedlich aufgestellt. Sprich, Pharma hatte meistens ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Budget, klar, die Margen sind noch größer als die Diagnostikdivision, war aber der gleiche Standort, Mitarbeiter, gleiche Qualifikation, wie dem auch sei. Aber die Anforderungen an HR waren auch unterschiedlich. Ja, und jetzt hieß es aber, HR ist Teil der Diagnostik, warum auch immer, macht zwar für den ganzen Standort was, aber war dann im Sparsumpf gefangen. Also sprich, es hieß dann, Stellen dürfen nicht wieder besetzt werden. Und dann gab es zwei Möglichkeiten. Ich gerade neu angefangen. Naja, die Möglichkeit A ist, ja, nach Vorschrift, ich besetze die Stelle einfach nicht wieder und muss halt gucken, wie ich Leistung einkürze. Oder ich widerstrebe dem und stelle einfach ein, ja, und guck mal, was passiert. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. So, und jetzt gibt es natürlich, sagen alle, ja, da gibt es ja noch ganz viele Möglichkeiten. Das stimmt. Aber damals war, wenn du neu in eine Führungsposition kommst, dann ist erstmal so, ja, bist du erstmal ein bisschen intimidated, würde man sagen. So sagen, dein Controller sagt dir, nee, du kannst nichts machen jetzt. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, fairerweise nicht ich, sondern jemand aus dem Team, gesagt, Andreas, pass auf, diese Pharma-Division, die will doch mehr Leistung haben. Wie ist das im Business? Wer mehr Leistung haben will, muss auch mehr zahlen. Und ich sagte, ja, und was willst du jetzt sagen? Sollen die dafür jetzt zahlen, dass die eine Sonderleistung bekommen? Ja, genau. Ich sagte, ja, okay, gehe ich mal zu dem Bereichsleiter hin und bin da hingegangen. Uli Opitz in dem Falle, gesagt, Uli, pass auf, wir müssen jetzt, also die nächste, das und das müssen wir nicht streichen, es sei denn, du bezahlst dafür. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, Andreas, also finde ich jetzt nicht gut, weil ihr seid dann Service-Dienstleister und ihr müsst ja Sachen leisten, ohne jetzt nachzutarocken. Aber in dem Falle hast du vollkommen recht. Wir wollen mehr als der Rest. Und warum soll das der Rest ausbaden? Und dann geben wir dir letztendlich Budget und Headcount, wie das so schön ist, damit, dass wir exklusiven Service bekommen. Das haben wir dann gemacht und das war auch erstmal gut. Das haben wir dann fairerweise gemerkt, dass das auf lange Sicht nicht so ganz gut ist, weil du schaffst ein Ungleichgewicht und fairerweise, das ja, hat andere Probleme geschaffen. Aber in dem Moment war es so der dritte Weg, für mich zumindest zu sehen, hey, es gibt immer einen anderen noch Ausweg. Ja. Es gibt immer eine Option, die da heißt, kreativ zu sein und mal was anderes auszuprobieren und in dem Fall mutig zu sein, mal mit auf jemanden zuzugehen und zu fragen, hey, pass auf, ich brauche Geld. Ja. Also es ist ein bisschen Bettelarbeit, aber in dem Fall hilfreich.
Ja, richtig cool. Also gutes Beispiel. Ich habe auch ein Beispiel dabei. Zum Beispiel, du bist in einem Unternehmen und du bist nicht happy. Und jetzt hast du die binäre Entscheidung, bleibe ich oder kündige ich? Und da gibt's ja immer wieder auch Leute, die man hört oder sieht, aus dem eigenen Unternehmen oder aus anderen Unternehmen. Und ich glaube, irgendwie mal rauszugehen für eine Weile mit einem Sabbatical oder intern eine komplette Neuausrichtung zu machen oder parallel irgendwas zu starten außerhalb der Arbeit. Das machen ja mittlerweile auch viele, dass man sagt, das ist irgendwie nicht so dieser Standardweg, sondern dass du sagst, ich versuche mal ein bisschen aus der Situation, in der ich bin, rauszukommen. Erst innehalten, dann neu gestalten, das ist ja gar nicht verkehrt.
Ja, ich glaube, das haben sogar einige Firmen mittlerweile systematisiert. Nicht in Deutschland, weil es hier rechtlich ein bisschen schwierig ist, aber dieses, lass doch mal eine Auszeit nehmen, nicht in der Auszeit willen, sondern woanders reinschnuppern. Und ich weiß noch, bei der SAP war es damals, gab es ja einen Very Senior Manager, den haben sie dann letztendlich ausgeliehen als Geschäftsführer zum Kunden. Der war dann für 3 Jahre, der Michael K., sage ich jetzt mal, war dann für 3 Jahre bei Geschäftsführer bei dem Kunden und ich dachte so, jetzt haben sie den irgendwie abgeschoben oder sowas und dann haben wir uns irgendwann mal getroffen und gemerkt, nee, das war ganz bewusst. Ja, es gab in dem Falle so ein Vakuum, was das angeht, an Stellen für den und der Kunde hat sich gemeldet, gesagt, hey, tolle Option. Und er kam nach 3 Jahren wieder und wurde dann also entsprechend auch in eine gute Position befördert. Also da hat man das ganz bewusst genutzt, um Karriere zu fördern, beziehungsweise auch Kunden zu binden. Also das fand ich sehr, sehr schlau als Einzelfall in dem Fall.
Ja, und ich meine, in diesem schönen Beispiel siehst du, dass alle gewinnen. Der Kunde gewinnt, weil er sagt, ey, da hat mir die SAP einen tollen Gefallen getan. Die SAP gewinnt, weil sie den Kunden näher an sich binden konnte und dem Kunden in dieser Notsituation geholfen hat und selbst verzichtet. Und der Mitarbeiter, der gewinnt eh, weil der natürlich diese Wahnsinnserfahrung sammelt beim Kunden und nachher noch honoriert wird. Ich hatte jetzt noch ein Beispiel, aber das ist mir gerade doch entfallen.
Hast du ein Beispiel, wo der dritte Weg vielleicht gar nicht so hilfreich ist? Weil das denke ich mir auch, ich meine, es hat ja einen Grund, warum der Mensch, also du sagtest eben mal, das Gehirn kann nicht so viel verarbeiten oder verbraucht so viel Energie, sprich, es ist ein Schutzmechanismus. Ich hatte auch das Beispiel, wenn du 365 Gerichte hast, dann bist du überfordert. Also das ist natürlich die Frage, wann ist dieser dritte Weg auch eine Überforderung eher? Oder?
Finde ich also sehr legitime Frage. Ich habe ja ganz am Anfang das so ein bisschen angedeutet. Stell dir mal vor, du sagst, ich will jetzt hier an einem Sonntag einen Ausflug machen. Ne? Und man hat sich irgendwie mental vorbereitet, Brötchen packen und wetterfeste Kleidung und man will eigentlich los, ne? Und den Tag draußen verbringen. Und dann ist irgendwie so die Hälfte vom Team sagt, na, ich habe nicht so viel Bock. Und dann macht man so einen Kompromiss und sagt, ja, wir gehen irgendwo hier in die Nähe. Dann macht man so ein halbes Ding, ja. Und dann sind am Ende alle unzufrieden, ja, weil die rausgehen wollten, die sind nicht zufrieden, weil sie nicht diesen Effekt hatten, den sie haben wollten mit diesem richtigen Ausflug. Und die anderen, die zu Hause bleiben wollten, die konnten auch nicht zu Hause bleiben. Das heißt also, eigentlich musst du überlegen, das Learning an der Stelle wäre für mich, wenn Option C eine Option ist, in der der Telos der Option A nicht erfüllt wird und der Telos der Option B auch nicht erfüllt wird, wie in diesem Beispiel. Also du wirst, also bist weder nass noch trocken, ja. Dann ist das eigentlich ein Alarmsignal dafür, dass die Option C eben dieser faule Kompromiss ist und nicht eine charmante Lösung, die sozusagen beide berücksichtigt.
Ich glaube, das ist die Kunst, dass es eben dieser dritte Weg, die Option, ist nicht die Mischung von A oder B, ne? Das ist oder eine kleine Version A oder B, sondern ist eine neue. Ich glaube, das finde ich auch wichtig zu betrachten. Nicht zu sagen, ich mische das einfach und das, wenn ich es mische, dann der Durchschnitt ist dann das Ergebnis, was ja auch bei Verhandlungen häufig der Fall ist, ne? Dass ich verhandle um verschiedene Punkte. Und dann fange ich an, die zu mischen, anstatt zu sagen, nee, ganz klar, Punkt A und B nicht, Punkt C, nee, ja, und nicht nur ein bisschen, sondern entweder ganz oder gar nicht. Und ich mache gerade ein Experiment, ich weiß nicht, ob es funktioniert, also ganz, ganz banal. Ich bin ja nicht ganz so modebewusst wie du und deswegen nervt mich morgens so das, was ziehe ich an, ja, kennen vielleicht einige. Und da gibt's ja die Zuckerberg und andere Methoden, die immer das Gleiche anziehen. Das finde ich aber auch albern irgendwo, ja, also immer das Gleiche, weiß ich nicht. Also habe ich mir jetzt, vielleicht ist der faule Kompromiss, ich weiß es nicht, Sachen bestellt, die du mit einer ganz simplen nur Kombination, also im Grunde nur 2 Teile von allen Dingen und die du kannst dabei theoretisch mixen, wie du willst, also sprich, du musst dir keine Gedanken machen, hast aber trotzdem ein bisschen Abwechslung drin und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Das erste Mal hat schon nicht funktioniert, dann kam ich zu Mareike und die sagte dann, Andreas, was hast denn da gekauft? Ja, das sieht ja total scheiße aus, aber das lag ja nicht an der Grundidee, sondern nur an meinem nicht vorhandenen Farbverständnis, aber bin mal gespannt, ob das funktioniert.
Ja. Das Thema, das bewegt mich ja schon ein bisschen Fashion. Ich kann sagen, die meisten Leute, die ich kenne, die frustriert sind, sind frustriert, weil sie zu viele Sachen haben. Ich glaube, dass wenige Sachen haben, aber Sachen, die man mag, gut funktioniert, wenn man immer eine Regel befolgt. Kontrast, hell und dunkel. Immer hell und dunkel und manchmal auch dunkel und hell. Übrigens, an der Stelle sei gegrüßt mein alter Chef von der MHP, Christian Stabel, den ich sehr mag, sehr schätze. Der Christian hat immer das gleiche Outfit an. Immer. Der hat ein weißes Polohemd, eine dunkelblaue Hose und eine dunkelblaue Strickjacke. Und zwar jeden Tag. Und ich habe am Anfang irgendwie gedacht, das kann doch nicht sein, dass er irgendwie seit einer Woche das Gleiche an oder dasselbe anhat. Ne? Und irgendwann habe ich ihn dann gefragt, hey, wie sieht's aus hier? Hast du dein Outfit optimiert? Und hat er mir verraten, dass seine Frau das gemacht hat. Dass sie sagt, hey, das ist eine sehr modische Frau, auch eine sehr, sehr freundliche Frau. Die hat ein gutes Händchen für Farben und hat ihm irgendwann mal dann dieses Outfit zusammengestellt, hat gemeint, hier, das funktioniert immer, ne, und hat es dann immer an.
Ja, bei mir war es ChatGPT, der mir geholfen hat, aber das war schauen, ob das ja funktioniert.
Übrigens, weil wir gesagt haben, Plan C, ne, ich habe für unsere Zuhörer vielleicht nochmal eine Hilfe, also eine Gedächtnisstütze. Was ist der Leitgedanke hinter diesem Plan C? Weil wir haben ja gesagt, manchmal ist ja A, B, das sind so die Optionen und C ist dann so dieser faule Kompromiss, ja. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, woran erkennt man, dass die Option C ein fauler Kompromiss ist und letzten Endes alle verlieren? Und der Leitgedanke dazu wäre, dass Plan C selten die Mitte ist zwischen zwei Optionen. Also ich hatte das Beispiel ja gegeben mit richtig langen Ausflug machen und zu Hause bleiben. Und Plan C wäre jetzt nicht einen halben Ausflug machen, sondern Plan C wäre ein Perspektivwechsel, der im Prinzip eine neue Ebene eröffnet. Und da könnte man dann sagen, in diesem Beispiel, ein Teil der Familie möchte raus, hat das Bedürfnis, was zu erleben. Und ein anderer Teil möchte zu Hause bleiben. Und jetzt könnte Plan C sein, dass man sagt, okay, was ist eigentlich das Bedürfnis der zwei oder drei der Familie, die raus wollen? Die wollen gern was erleben. Kann man zum Beispiel nicht sagen, die machen für 4 Stunden mal was Eigenes, worauf sie Lust haben, während die anderen dann zu Hause sind und vielleicht in die Sauna gehen oder irgendwas Entspanntes machen. Und dann kommt man nachher wieder zusammen und macht wieder was gemeinsam. Das könnte zum Beispiel dieser Perspektivwechsel sein, dass man sagt, okay, was ist denn eigentlich der Telos? Ich habe das vorhin Telos genannt, ja, oder das Bedürfnis. Ein anderes Beispiel könnte sein, ich habe bei einem Thema Zielsetzung beispielsweise Plan A voll ehrgeizig durchziehen. Also absolut ohne Rücksicht auf Verluste, mit dem Kopf durch die Wand. Plan B wäre, ich lasse los und lass einfach passieren. Aber warum nicht sagen Plan C, Flow finden? Das heißt, ich bin engagiert, aber nicht verkrampft. Das ist ja auch fair, ne? Und oft in kreativen Berufen ist es ja so. Du kannst ja bestimmte Dinge, die du machen willst, nicht übers Knie brechen, sondern du musst dann vielleicht die Umgebung kreieren, wo du dann kreativ sein kannst und dann vielleicht auch mal loslassen und die Dinge passieren lassen, falls es Sinn macht für dich.
Das macht Sinn. Das erinnert mich an, du hast mal die Geschichte, glaube ich, von Elon Musk erzählt, dass du immer wieder auf das Wesentliche eigentlich zurückkommst. Was ist das Kernproblem oder was ist die Ursache eigentlich sozusagen? Ne? Also was steht da eigentlich dahinter? Und nicht immer nur Symptome oder Kleinigkeiten, sondern was sind die, ich weiß nicht, da gibt es einen Begriff für, glaube ich. Ne?
Aber ja, First Principle.
First Principle, genau. Und vielleicht geht es dahin genau, dass du eben schaust, wie kann ich das anwenden in dem Falle? Also was ist denn eigentlich das Grundgesetz sozusagen dafür, für dieses Thema, was ich da gerade habe? Was sind die ureigensten Erfordernisse oder was sind die du hast auch von den Bedürfnissen gesprochen, ja? Und das tun wir, glaube ich, viel zu wenig. Dann wirklich dahinter mal zu schauen und die mal 5 Fragen zu stellen, zu sagen, was ist denn eigentlich wirklich das Bedürfnis dahinter? Ist es wirklich, dass du das Budget anhältst oder dass ich das Gesicht wahre oder dass ich, keine Ahnung was, ja? Und dann mal wirklich 3-4 Mal nachzufragen, um dann zu merken, okay, eigentlich ist das Thema ganz ein anderes. Ja, und dann kommst du, glaube ich, auf so eine dritte Lösung.
Ja, voll. Und weißt du, das ist ja eigentlich eine tolle Anleitung, was du gegeben hast. Also verstehen, was sind eigentlich die Bedürfnisse oder die Logik hinter diesen beiden binären Optionen. Man kann auch hier sagen, es gibt ja Menschen, die entscheiden dann rational. Die haben eine Checkliste mit Pro und Con. Und andere sagen, ich höre jetzt mal auf mein Herz. Beides hat ja seine Daseinsberechtigung. Man kann ja sagen, ich mache die Checkliste und dann entscheide ich mich für was. Und weißt du, da gibt's auch eine witzige Geschichte dazu. Mir hat mal so eine Tante, die ich sehr schätze aus der Community meiner Eltern, eine sehr weise Frau, die hat mir mal gesagt, hey, wenn du eine schwere Entscheidung treffen willst, dann mach dir eine Liste für A oder B und dann triff sofort eine Entscheidung. Wenn du die Liste geschrieben hast, triff eine Entscheidung. Wenn sie es gut anfühlt, dann nimm diese Option und wenn sie es nicht gut anfühlt, dann nimm die andere. Und da ist wirklich was dran. Das klingt banal, aber du hast ja einmal diese rationale Entscheidung. Also angenommen, du hast A und B als Optionen. Und bei A steht als Fürsprecherargument stehen da 6 Punkte und bei B stehen zum Beispiel nur 4 positive Punkte. Dann würdest du ja rein rational mathematisch A nehmen, weil das 2 mehr fürsprechende Argumente hat. Aber vielleicht wiegt ja das eine Argument bei B viel, viel stärker als 3 auf der A-Seite. Das heißt also, du triffst dann diese Entscheidung und dann wird dein Bauch oder dein Herz wird sofort reagieren und bestätigen, war das richtig oder nicht. Und deswegen glaube ich, ist dieses Plan C intuitive Ratio auch nicht verkehrt.
Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht mehr, jemand hat mir das mal gesagt, zu diesem Listenschreiben. Schreib dir die Liste und dann knüll sie zusammen und dann schreibst du nochmal aus der Perspektive von jemand anders. Ich weiß nicht, ich habe das nie gemacht. Also du sagst, ich schreibe mir eine Liste, welchen Monitor will ich haben, den oder den, ja. Und dann schreibst du das auf, Vor- und Nachteile, und dann schmeißt du weg und dann sagst du, okay, wenn ich jetzt Shazib wäre, was würde denn der sagen, um diese Perspektive nochmal zu wechseln, um vielleicht dann auf eine Perspektive zu kommen, die einen dritten Weg aufzeigt. Aber ich habe es nie getestet, ehrlicherweise. Könnte sich ein bisschen theoretisch an für mich.
Aber ist auch nicht verkehrt. Das ist ja auch ein Perspektivwechsel. Aber ich glaube, das ist doch eigentlich die Konklusio aus unserem Gespräch. Also Plan C ist nicht die Mitte zwischen A und B, weil das ist oft ein fauler Kompromiss, sondern es ist der Wechsel der Perspektive. Und das finde ich schön. Also für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr das nächste Mal eine Entscheidung habt, die offenkundig nur 2 Ausprägungen hat, dann überlegt euch doch mal, ohne das Ganze zu verlangsamen oder zu verkomplizieren, gibt es nicht vielleicht eine Option C, die aber so elegant und cool ist, dass sie den Telos der beiden Optionen A und B beinhaltet und vielleicht sogar noch besser ist als die individuellen Entscheidungen.
Noch mein letzter Hinweis, meine Conclusio dieses Termins heute. Vielleicht schaffen wir es ja auch, das Bewusstsein, wenn es jetzt ein bisschen theoretisch klingt, einmal zu erhöhen und sich selbst dabei zu beobachten, was mache ich gerade oder wo stehe ich gerade. Eben nicht aus der eigenen Perspektive, du sagst, Perspektivenwechsel. Und vielleicht ist es gar nicht die, ich gucke von deiner Perspektive oder meiner drauf, sondern ich schaue quasi uns beide gleichzeitig an, wie wir handeln. Und das ist, glaube ich, das, womit wir ein bisschen Abstand gewinnen können. Das Thema Bewusstseinsebene an der Stelle gar nicht so leicht, das vom Prinzip her zu verstehen. Aber ich glaube, das kann man in dem Falle versuchen, mal nachzumachen.
Das hast du mir das letzte Mal ja erklärt. Wenn man durch so ein Gefühlstief geht, dass man dann vielleicht so aus dem Körper rausgeht und so you hover over yourself, also du siehst dich außerhalb deines Körpers. Und das ist ja auch eine Art von Perspektivwechsel. Das heißt also, du siehst dich selbst handeln und kannst daraus Schlüsse ziehen. Wie handle ich denn gerade? Das ist so ein bisschen so eine Metaebene, oder?
Da können wir gerne auch nochmal drüber sprechen. Das ist, glaube ich, ganz, da müssen wir vielleicht den Nick mal einladen. Das ist ja sein Spezialgebiet, wie man das dann auch tut, ganz pragmatisch. Weil du damit gerade in Stresssituationen die Menschen auch da wiederum es nicht schaffen, dies zu tun, weil das Gehirn nicht so gepolt ist, dafür dann Energie aufzubringen. Ja, sondern das ist dann Fight or Flight or Freeze heißt, glaube ich. Ne? Und alles andere kann der Körper nicht von Natur aus. Das musst du trainieren. Und wie man das kann, das können wir vielleicht auch mal in der nächsten Episode oder einer der nächsten Episoden bringen.
Unbedingt. Das machen wir sehr gerne. Und ich glaube, du brauchst jetzt mal ein Glas Wasser, oder?
Ich brauche seit einer halben Stunde ein Glas Wasser, wie man vielleicht hört. Aber ja, wenig stehen gerade. Weil du ja direkt gesagt hast, drück auf Record. Oder war ich gefangen hier? Nein,
okay,
Quatsch.
Ich bin
mein eigenes Glückes Schmied. Alles gut.
Also, mein Lieber, vielen Dank nochmal für das ganz, ganz tolle Thema, für das tolle Gespräch. Und wir hören uns bald wieder.
Schönen Abend noch, alles zusammen.
Danke, gleichfalls.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.